Ja, hallo. Willkommen bei der Sendung des anarchistischen Radios vom 2. März 2008. Wir haben uns heute dem Thema Vagabondage zugewandt. Durch die Sendung führen meiner einer Jakob und seiner einer Porti. Gleich zu Beginn spielen wir ein bisschen Musik. Es handelt sich um Lieder aus der Südtiroler Volksliedgut, nämlich einem Song der Korner, sogenannten Fahnenvolk, das überliefert worden ist durch Hans-Peter Stecher.
Holla Windler, erst die Trempel vier. Und Stornkäpt, so käpt ihr Bagage, bleibt besser vor der Tür. In Schnapperort von Händerstall und Sassloch zu auf Trenn. Und Nalla klein Sultan aus der Zeug, den Volk die Zen. Und laut die Zlang, die muss von Kur, läuft soll der vor der Hit. Sonst kriegt die Anu Fiesament und rennt mit Korn mit, weil mitgelassen dirn sie als das ist zum Teufel holen. In Bader haben sie heim von Wirtig weit und Bildler gestohlen. Und dann esket Gott die Unschuld o, und der Korner hat sie gefunden. Jetzt will er auch noch Winterlohn, das heimer wir die Kunden.
Im ersten Teil der Sendung wollen wir uns Gedanken zu einer Philosophie des Umherschweifens machen. Danach folgt die Geschichte der Bruderschaft der Vagabunden und abschließend haben wir Gäste aus der ersten Wiener Wagenburg zum Gespräch eingeladen. Da wir nicht nur reden wollen, sondern auch das Ohr verwöhnen, haben wir ein paar musikalische Gusto-Stücke ausgewählt. Beginnen wollen wir, und das haben wir auch schon, mit einem Lied aus den Kornerliedern aus Südtirol. Korner kommt vom Dialektausdruck Korn für Karn, also Wagen. Mit diesem als Schimpfwort gebrauchten Ausdruck wurden die Angehörigen der nicht sesshaften jenischen Volksgruppe bezeichnet.
Gott teilt in sei Hit, a Heißel mit an Luck, lei Huck, wo der Frosel staut mit Bleckerten. Sakara a saubere Zeit, die kann sie nimmer schmecken. Die Leing Scheißdreck sperren sie in a Körner zum Verrecken. Holz muss heint in ein Tadel sein und ihn sperrt in sein Stall. Und Holz muss Äffel sauber sein, sonst ganz auf Goldkorn voll. Leis sui, der vor andere Haustieren kehren, geht gern der Stab ins Hirn. Sonst wisset und verstand die nit, drum sui die Körner ihren. Palma die Welt von gleichem Loch, leis Seiberer, der stinkt.
In den Liedern wird oft die Angst der sesshaften bäuerlichen Bevölkerung um ihren Besitz vor dem fahrenden Volk beschrieben. Der Lebensstil der vagabundierenden Jenischen waren den Bauern fremd. Sie konnten sich nicht vorstellen, wie diese Leute ihren Lebensunterhalt bestritten und ihr Alltag aussehen soll. Schnell kommt es in dieser Situation zur Zuschreibung von Stereotypen, wie man sie auch von fahrenden Völkern wie Roma und Sinti kennt. Kriminalität, Unsittlichkeit und Zügellosigkeit. Was nun von manchen Mitgliedern der Gesellschaft mit erhobenen Zeigefinger verdammt wurde, wurde zur Sehnsucht von anderen. Denn die Regeln, denen man sich generationenlang unterworfen hatte, wurden durch die Lebensart der Jenischen radikal in Frage gestellt. Ein Leben in Bewegung gestattet es nicht, nach den Konventionen der sesshaften Bevölkerung zu leben. Einem Menschen, der den Boden nur als Weg gilt, ist es schwer, weiszumachen, dass das, was darauf wächst, Eigentum sein kann. Dieser Bezug zu essbarem Eigentum zum anderen drückt sich auch in einer Roma-Erzählung aus. Es wird erzählt, dass Gott den Weizen zwischen der sesshaften Bevölkerung und den Roma geteilt hatte. Da die Roma keine Säcke für den Weizen hatten, steckten sie ihren Anteil in die Säcke der Bauern. Deshalb sei es legitim, dass sich die Roma bei den Bauern bedienen, da diese den Weizen nur für sie aufbewahrten.
Das Leckile lass immer et nem, beim Feuerzeugen haben wir gesungen. Ich hör noch, wie das hat geklungen. Die Geige an den Gachwandwogen sind Feuerzeuger getragen. Du hast gelacht mit lieben Queen. Alina rauer Liedelspiel. Du bist ein bildschirns Mensch, das muss man herrlich sagen. Sieg einer Liebe aber wert, fahr deine Eltern nicht vertrauen. Es macht mir wohl den großen Kummer, ob ich das ich im nächsten Sommer, na früher muss ich dir noch kämmen, es lass ich mir verkämmen.
Musik.
Kirche hin. Ich hab nicht weiters mein Sinn. Wie sing und spiel und Musik schmacht, bis in der Früh beim Feuerloch. Deine Lieder will man singen, kein Herz, ich einer hin. Es ist nicht möglich, laut denk so, mein Foto tat mir oder schlug. Lieber Gitsche, ehrlich sag, was tust du denn den ganzen Tag? Hausieren gehe in den Platz, wo du mich hassen hast, mein Schatz.
Die vorgestellte Amoralität des unter Anführungszeichen Zigeunerlebens wird für viele zur Sehnsucht und drückt sich in Literatur und Musik aus. Der Begriff der Bohème, Synonym für brotlose, aber leidenschaftliche Hingabe an die Kunst aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, lehnt sich an die Bezeichnung der Roma und Sinti als böhmische an. Diese Lebensweise idealisiert die Klischeevorstellungen eines freien Zigeunerlebens, wieder unter Anführungszeichen, jenseits der bürgerlichen Moral. Später soll dasselbe Motiv die 68er-Generation inspirieren. Jimi Hendrix nahm für sich den Anspruch, eines modernen Zigeuners, ein moderner Zigeuner zu sein, in Anspruch und stellt seinen Lebensentwurf dem Pflichtkalkül des Bürgertums entgegen. Hey, Mr. Businessman, you can't dress like me. Das Modell des nomadischen Lebens wird in der postmodernen Gesellschaft an verschiedenen Stellen gelebt. Als Vision einer mobilen Gesellschaft, deren Manager im ökonomischen Wettstreit um den Globus jetten, deren Unterhalter heute in Europa, morgen in Japan auftreten. Es dient auch den Rucksackreisen in unserer Generation als Vorbild. Diese ziehen in der Welt umher auf der Suche nach Verwirklichung des Lonely Planet Freiheitsbegriffs. Und das Modell des nomadischen Lebens trägt nicht zuletzt das Gesicht der zahllosen Arbeitsmigrantinnen. Die Bewegung, die bei Managern und Reisenden als Ausdruck des Zeitgeistes gilt, wird bei Migrantinnen und Flüchtlingen als Bedrohung einer bestehenden Ordnung wahrgenommen. Doch jenseits dieser Hierarchie bergen diese Lebensentwürfe eine Schlüsselrolle unserer gegenwärtigen globalen Gesellschaft. Eine Überlegung, die übrigens nicht ganz neu ist, denn der Schriftsteller Friedrich Spielhagen formulierte dies in seinem Buch Problematische Naturen folgendermaßen. Die Vagabunden sind das Salz der Erde oder wenigstens der fliegende Same, der die sonst fest am Boden klebende und am Boden verrottende Kultur über die ganze Welt verbreitet. Und jenseits dieser Aufgabe erscheint das Reisen und Umherschweifen als urmenschlicher Trieb, der als Metapher für die existenzielle Sinnsuche des Individuums steht. Die Bilder, die diese Sehnsucht begleiten, seien es der Korn auf ihrem Wagen oder die feurige Zigeunerin in ihrem wallenden roten Rock, oder der einsame Reisende in einer kleinen unentdeckten Bucht sind Ausdruck des Strebens nach Freiheit. Eine Suche, die vielleicht nie endet. Die Jenischen haben mit ihrem Sprichwort: Wenn ich es gefunden habe, dann weiß ich, was ich suche, allen Umherschweifenden eine Philosophie geschenkt.
Bevor der Mensch sesshaft wurde, lebte er als Nomade. Aber auch als er sesshaft wurde, gab es immer noch große Gruppen, die weiterhin umherzogen. Diese waren zum Beispiel die Völker der Roma und Sinti, die Jenischen, manche Berufsgruppen wie Kesselflicker, Possenreißer, Wandergesellen oder Trödler. Manche Menschen machten es aus Überzeugung, wie Pilger oder Bettelmönche. Andere wurden dazu gezwungen und flohen vor Krieg oder Vertreibung. Diese wurden Konten genannt und waren jahrhundertelang als sogenannter fünfter Stand der unterste Teil der Gesellschaft. Aber durch diese Industrialisierung und vor allem durch den Ersten Weltkrieg ändert sich dies. Auch die Grenzgänge der Inflation und Wirtschaftskrisengesellschaft, Versprengte der Novemberrevolution und Ruhrkämpfe, Jugendbewegte, Wanderprediger und Lebensreformer, anarchistische Arbeiter und Handwerker, akademisch gebildete Verweigerer eines bürgerlichen Lebens, vaterlandslose Rebellen, Freiheitssucher, Lebenshungrige und Verweigerer des gesellschaftlichen Verwertungsprozesses mischen sich unter die traditionellen Landstreicher und denen aus Not auf der Straße gelandeten, den großstädtischen Obdachlosen, den wandernden Landarbeitern, den Kriegskrüppeln und Berufskonten. Der Beginn des 20. Jahrhunderts war auch die Zeit der sozialen Umbrüche und Revolutionen. So war es nicht verwunderlich, dass Agitatoren versuchten, den fünften Stand zu mobilisieren. So schrieb Erich Mühsam 1909. Ich habe vor einiger Zeit eine kleine Versammlung von Kunden aus verschiedenen Herbergen, Kaschemen, Verbrecherkellern zusammengerufen gehabt und ihnen einen Vortrag gehalten. Es waren etwa 20 dieser Leute gekommen und es war eine große Freude zu sehen, wie diese Menschen, die erst misstrauisch und kalt waren, allmählich auftauchten und wie glücklich sie waren, sich verstanden zu sehen. Einige von ihnen kamen nun regelmäßig zu unseren Zusammenkünften. Ich denke sogar, es wird sich demnächst hier eine Gruppe Kunde bilden. Die Leute sind nun ganz selbstständig auf die Idee gekommen, sich ein gemeinsames Quartier zu mieten und sozusagen auf eigene Faust eine Herberge für ihresgleichen zu schaffen. Im August etwa möchte ich eine öffentliche Versammlung von Arbeitslosen, Huren, Verbrechern, Kunden und so weiter abhalten mit dem Thema »Der fünfte Stand«. Übrigens hat sich die Notwendigkeit herausgestellt, ein besonderes Flugblatt für diese Elemente zu schreiben. Also für solche, die noch nicht sozialdemokratisch verseucht sind und denen noch das Allerprimitivste gesagt werden muss. Die bestehenden Flugblätter sind nach ihrem eigenen Urteil viel zu schwer. Dass solche paternalistischen Versuche eine Organisierung von außen scheitern mussten, ist klar. Für manche der Vagabunden war die Motivation für Leben auf der Landstraße schon politisch. So sagten John Rieger und Yo Mihaly, sie waren Vagabunden von damals in einem Interview 50 Jahre später.
Ob ich in der Partei war, fragst du? Sind Sie von der Fremdenpolizei, mein Herr? Aber, um darauf zu antworten, es genügte damals Antifaschist zu sein und es genügt Antifaschist zu sein. Das ist ja die vagabundische Grundeinstellung, ein Mensch zu sein und nicht unmenschlich in einer Masse begraben zu werden. Aber es gibt einen großen Zwiespalt. Man kann keine Elendsarmee als Kampfmittel betrachten. Auf der anderen Seite aber ist Kadaverdisziplin auch nicht gerade vorzuziehen.
Es gibt in eurem Brief eine Stelle, die mich sehr beeindruckt hat. Da geht es um Brooks Motto, Wandertrieb ist Hungertrieb. Und darauf sagt einer von euch, ja, Lebenshunger.
Ja, das habe ich gesagt. Der Gregor bezeichnet es als Hungertrieb und ich antwortete ihm, dass es ein Lebenstrieb ist, alles einbefassend, nicht nur Hunger. Es ist Hunger nach Brot, aber auch Hunger nach der großen Welt, nach Menschen, nach Berührung, Freundschaft, Kameradschaft, Bruderschaft. Nicht nur Hungertrieb. Er war mir zu primitiv, dieser Ausdruck, zu beengend.
Ich habe bloß immer ein bisschen Angst, weißt du, dass man die Kundenbewegung romantisiert. Also Hungertrieb war schon da, die Unterstützung war zu klein, die sie bekamen und das Leben in den Asylen war zu armselig. Da hast du schon wieder recht, wenn du sagst, Lebenstrieb.
Du siehst es auch bei den Jungen heutzutage. Die fahren in ganz Europa, in Peru und Mexiko herum, bis nach Asien und Indien. Dasselbe Trieb also. Sie wollen erleben, sie wollen aufpassen, sie wollen Verbindung mit der ganzen Welt haben. Das ist auch ganz richtig.
Wenn du aber die nicht sesshaften Berichte liest, dann kommt doch eigentlich bei diesen erwerbslosen Landstreichern oder Berbern, wie du sie nennen willst.
Tja. Ein anderer, etwas weniger positiv ist die Erinnerung, eine andere Erinnerung Johnny Riegers. Wir alle waren von den verschiedenen Ländern Europas gehörten einer Generation an, die 1914 und alle folgenden Jahren von dem würgenden Gift des Weltkriegs zerrüttet wurden. Das Grauen des Krieges stürzte uns geradewegs in das Elend des Nachkrieges. Es gab keinen Frieden mehr um uns und in uns. Wir waren mitten in den flackernden Schreckbildern der Unsicherheit und Angst gefüllt worden, hatten unter langwierigen Folter das absolute Gehorsam gestöhnt und kannten keine Hoffnung mehr. Die noch immer Ungebrochenen konnten das nicht mehr aushalten. Sie wollten das nicht mehr mithalten, sie rebellierten und wurden zusammengeprügelt. Wenige, die sich dennoch wieder aufrichten vermochten, trugen den flammenden Aufruhr im Herz, die gefährlichen Groll der Unsinnbaren. Wir wurden geächtete, Wir Unbeugsame, wir brachen aus und gingen unsere eigenen Wege. Es waren stinkige Schimpfe, die uns erwarteten. Es wurde fast unerträglicher dort, wo wir hinkamen. Wir hielten verbissen aus, weil wir glaubten, die Freiheit gewählt zu haben. Weil wir mussten erkennen, dass die großen Verbrecher sich dreist Gottes Gnade beigemessen haben, um in den Jahren des Krieges täglich und gründlich eine ganz neue, ganze Welt die Keime der Menschenverachtung einzuimpfen. Nun sproß überall die giftige Saat, wuchs zu krankhaften Formen, erblühte zu Blumen der Bosheit und trug die verkrüppelte Früchte des Hasses, die der menschliche Gemeinheit nährte. Wir aber ernteten den Fluch der Verworfenheit, unter dem wir stöhnten, weil wir uns vermessen hatten, unseren Peinigern zu entrinnen und den Frieden zu suchen, nachdem wir hungerten. Wir hatten genug von der ewigen Kommandiererei. Unser Bekenntnis war so einfach, dass es jeder verstehen konnte. Mein Leben gehört mir und niemand soll darüber bestimmen, sich da reinmischen oder darin herumfuschen. Keiner dieser Kerle mit oder ohne Uniform. Kein Staat und kein Gott. Wir bezahlten den Preis. Unser Schicksal gab uns keinen Kredit. Wir gerieten ins Niemandsland der Kastenlosen. Wir wurden Parias. Heimatlose Nomaden und vaterlandslose Rebellen. Auch Gerhard Bettermann, Erinnerung an die Zeit auf der Landstraße, klingt ziemlich politisch.
Ich suchte meine Freiheit und die fand ich praktisch dann auf der Landstraße. Ich verdanke der Landstraße im Grunde genommen meine ganze spätere Entwicklung. Mein Vater war Lokomotivführer, das heißt, er stammt eigentlich aus Schlesien, aus einer kleinen Bauernstelle. Hat sich langsam emporgearbeitet und wurde in Leipzig dann, wo ich ja zur Welt gekommen bin, Lokomotivführer. Der große Ehrgeiz meiner Eltern war, aus ihren Kindern etwas Besseres zu machen. Dieses Bessere war natürlich sogenanntes Bürgertum. Und genau das war nicht das, was mir vorschwebte. Mir schwebte irgendein imaginärer Begriff von Freiheit vor. Ob ich nun unbedingt malen wollte, weiß ich nicht, sondern es kam eher von meinen Lehrern, die in mir ein Talent glaubten, entdeckt zu haben und dann zu meinem Vater gingen und sagten, sie müssen den Jungen unbedingt zur Schule schicken, wo er seine künstlerischen Fähigkeiten weiterentwickelt. Mein Vater war strikt dagegen und sagte einen lapidaren Satz, einen Hungerberuf erlernt mein Sohn nicht, der lernt einen anständigen Beruf.
All diese Menschen waren aktiv in der Bruderschaft der Vagabunden. Die Bruderschaft entstand 1927 als Selbstorganisation der Vagabunden. Das vorrangige Ziel ist die Hebung des Selbstbewusstseins, das Erkennen der eigenen Lage in den gesellschaftlichen Zusammenhängen und Solidarität und gegenseitige Hilfe. In der Sammlung der Kräfte sieht die Bruderschaft eine Vorbedienung zum Sturz der bestehenden Ordnung. Die Vagabundenbewegung lehnt staatliche oder kirchliche Feuersorgeeinrichtungen wie Herbergen oder Wanderarbeiterstätten sowie jegliche Form von Armutsvermeidung grundsätzlich ab. Sie setzt auf Selbsthilfe. Von Kundinnen selbst aufgebauter Herbergen sollten an ihre Stelle treten, um sich so der Kontrolle der bürgerlichen Gesellschaft zu entziehen. Der Kunde, der erste Zeit- und Streitschiff der Vagabunden, so der Untertitel, soll dieses soziales Bewusstsein schaffen und die Vereinzelung aufheben. Überall mussten sich Vagabundinnen zusammenschließen, um Druck auszuüben. Die Zeitschrift erschien etwa viermal im Jahr mit einer Auflage von 1000 Exemplaren. Circa ein Drittel davon wird in Stempelstellen und Arbeitsämtern, in den Herbergen und Obdachlosenasylen verteilt. Zudem werden sie von Hand zu Hand weitergereicht und dürfen so einen weitaus größeren Verbreitungsgrad gefunden haben. Als die Auflage verspricht, Vagabundinnen, die unterwegs sind, müssen nichts bezahlen. Die Zeitschrift erhält ein Potpourri aus autobiografischen Berichten, Zeichnungen und Gedichten, Liedern und Spottversen, Sozialreportagen und Geschichten sowie Beschwerden und praktischen Tipps für das Überleben auf der Landstraße. Gewürzt wird das Ganze mit einem gehörigen Schuss Philosophie der Landstraße aus anarchistisch-religiöser Perspektive. Die Mitglieder der Bruderschaft kamen in ganz Europa und darüber hinaus herum. Sie arbeiteten als Walfänger in Norwegen, auf Kibbuzim in Israel oder als Wandermaler in Ägypten. Die Aktivitäten der Bruderschaft der Vagabunden beschränkten sich nicht nur auf die Herausgabe der Zeitung. Vor allem die Förderung erfahrener Künstler wurde hochgeschrieben. Bald wurde ein Verlag der Vagabunden gegründet, wo Bücher mit Titeln wie »Die Landstraße zu den Sternen« oder »Straße, endlose Straße« veröffentlicht wurde. Um 1929 wurde die erste von über 30 Vagabundenausstellungen eröffnet. Am bekanntesten wurde die Bruderschaft aber durch ihre öffentlichen Versammlungen. Der Höhepunkt dieser Versammlung, der auch gleichzeitig der Höhepunkt der Bruderschaft der Vagabunden war, war der Vagabundenkongress zu Pfingsten 1929 zwischen 21. und 23. Mai in Stuttgart. Er dauerte 3 Tage und lief unter dem Motto Generalstreik ein Leben lang.
Wir bringen nun einen Polizeibericht zu diesem Treffen. Es ist ein Gock gelungen, für das Vagabundentreffen erfolgreich Reklame zu machen. Nicht nur die Stuttgarter Zeitungen haben mehr oder weniger ausführlich über den Verlauf derselben berichtet, sondern auch die ganze deutsche Presse hat von ihm Notiz genommen. Die großen Berliner Zeitungen sollen sogar durch eigene Korrespondenten vertreten gewesen sein. Mit Recht wiesen die Stuttgarter Zeitungen darauf hin, dass die eigentlichen Vagabunden oder Kunden der Landstraße nur schwach vertreten waren. Die meisten Teilnehmer gehörten einer gesellschaftlich höheren Schicht an, mehr intellektuelle Kreis- oder Wandervogelbewegung. Mehr als 300 Personen wären bei den einzelnen Veranstaltungen nicht zugegen. Andere Quellen sprechen von 500 Teilnehmerinnen. Politisch kommt dem Treffen keine große Bedeutung zu, da, so radikal sich die Redner vielfach gebärden, die eigentlichen Vagabunden nicht organisierbar sind. Die Teilnehmer werden wohl fast ausnahmslos politisch linksradikal eingestellt sein, soweit sie überhaupt politische Interessen haben. Ein großer Teil dürfte anarchistischen Gedankengängen huldigen. Der Ton der Redner war von einer gesuchten Derbheit. Die Redner glaubten offenbar, durch starke Kraftausdrücke auf ihre Zuhörer Eindruck machen zu können. Am 21. Mai, vormittags um 10, eröffnete Gog die gut besuchte Vagabunden-Kunstausstellung im Kunsthaus Hirlinger. Um 5 Uhr ergriff Gog das Wort. Er führte aus, dass in Deutschland zurzeit etwa 70.000 Menschen auf der Landstraße lebten. Von diesen seien über 80% Erwerbslose, die einfach aus dem Erwerbsleben hinausgestoßen worden seien und fieberhaft nach Arbeit suchten. Dies seien natürlich keine Vagabunden, denn ihre Sehnsucht gehe dahin, das Joch wieder auf ihre Achseln zu nehmen, wieder zu schuften und sich zu plagen. Der echte Vagabund aber habe sich herausgerissen aus dem Produktionsprozess, lebe auf der Landstraße und sage, lieber am Straßenrand zu verrecken, als wieder zu Kreuze zu kriechen. Doch Gog ergriff der Arbeiterdichter Heinrich Lersch das Wort. Er sprach recht radikal. Wer für diese Gesellschaft, für diese Bande, nicht die eigene Haut zum Markte trage, der sie in deren Augen eine Tagedieb, ein Halunke. Von deren Sorte gäbe es zwei, nämlich die mit und die ohne Geld. Im weiteren Verlauf seiner Ansprache bemerkte Lersch, es fehle dem Vagabunden immer noch an Mut und der Erkenntnis der ganzen Zivilisation, genannt Welt, ein zukünftiges Leck, mich am Arsch in Zweige angesichts zu schmeißen. Ein zünftiges Leck mich am Arsch ins feige Angesicht zu schmeißen. Die Vagabunden und Tagediebe müssten dies lernen. Nur so waren die Vagabunden freie Menschen. Am letzten Tag fanden sich die beiden Kommunistenführer Schlaffer und Vogt auf dem Platz ein. Sie versuchten mit Gog eine politische Aussprache herbeizuführen. Dieser lehnte den Versuch aber brüsk ab, mit der Bemerkung, ein parteipolitisches Gesumps gehe ihm gar nicht ein. Denn wir sind wohl revolutionär eingestellt, aber zu einem Ableger der KPD geben wir uns nicht her.
Doch nach diesem Höhepunkt ging es mit der Bruderschaft der Vagabunden rasch bergab. Zu tun hatte dies vor allem mit der Person Gregor Gog, der durch sein Engagement und seine Arbeit die Bruderschaft ganz wesentlich mitbestimmte. Er war zum Beispiel der Herausgeber der Kundenzeitung. Von der Presse wurde er zum Vagabundenkönig verklärt. Er machte 1930 eine Reise nach Russland und kehrte als überzeugter Kommunist zurück. Es kam zu einer größer werdenden Entfremdung. 1930 kam zwar der Film Vagabund heraus, wo noch viele Mitglieder der Bruderschaft mitwirken. Der für Wien geplante Vagabundenkongress wurde abgesagt. Die Zeitschrift Der Kunde erschien nicht mehr. 1931 gab es da wieder einen Kongress in Hamburg und 1932 einen Hungermarsch nach Berlin. Doch Beteiligung und Auswirkungen blieben gering. Als die Nazis an die Macht kamen, gingen einige ins Exil, andere blieben in Deutschland. Gregor Gog wurde verhaftet, kam ins KZ Heuberg, wurde nach 7 Monaten zur Hellbehandlung entlassen. Er konnte über die Schweiz nach Moskau fliehen. Als die Wehrmacht Russland angriff, floh er weiter nach Usbekistan, wo er schließlich 1945 in Taschkent starb. Vagabunden, Roma und Sinti, jenische und andere und ähnliche passen nicht in das Weltbild der Nazis. Viele von ihnen wurden als Asoziale in den KZs ermordet. Resümee. Die Geschichte der Bruderschaft der Vagabunden ist heute fast vergessen. Sie stellt einen bis heute einmaligen Versuch dar, eine umfassende Selbstorganisation der Nichtsesshaften auf überregionaler Ebene zu gründen. Doch die Bruderschaft soll auch nicht romantisiert werden. Das Frauenbild war ähnlich sexistisch wie im Rest der Gesellschaft. Es gab nur wenige Ausnahmen, wo sich auch Frauen innerhalb der Bruderschaft emanzipierten. Der Personenkult rund um Gregor Gog mutet heutzutage seltsam an. Heute sind noch ein paar wenige Reste der Bruderschaft zu finden. So gab es 1982 in Stuttgart erneut einen Berberkongress. In Berlin existiert ein von der Obdachlosenzeitung Motz geführtes Antiquariat Gregor Gog. Eine Stuttgarter Stiftung brachte zum 75. Jahrestag des Vagabundenkongresses, 2004 war das, ein Gedenkposter heraus. Und schlussendlich gibt es ein wunderbares Buch, Wohnt sitzt nirgendwo, herausgegeben vom Künstlerhaus Bethanien, von wo auch wir die meisten Informationen haben. Wir haben jetzt Gäste hier von der Wagenburg aus Wien. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Ihr habt auch, erzählt mal von euch, was ist die Wagenburg?
Ja, die Wagenburg ist mittlerweile es sind mittlerweile ca. 15 oder 20 Leute, die halt irgendwie im umgebauten LKWs und Bauwegen, teilweise Wohnwegen, teilweise Containern, wohnen und ja, wir organisieren es halt eigentlich selber so, also unser Klo ist selbst gebaut, unsere Duschen kommen in einen Container und dann werden dann abgeführt und ja, so. Aber wir lesen da vielleicht einfach mal aus unserer Wagenpresse, also aus unserer neuen Zeitung quasi, die bald einmal in einschlägigen Plätzen aufliegen wird, einmal vielleicht einfach die Einleitung vor.
Genau, weil es auch ganz gut zu dem vorherigen passt. Und zwar, vorerst ganz kurz, das erinnern wir in einer alten Tradition. Schausteller, Kleinkünstler, Wanderarbeiterinnen, abenteuerlustige und mobil wohnende Bevölkerungsgruppen wussten immer schon die Vorteile von fahrenden Behausungen zu nutzen. Im Mittelalter gehörte das Wandern, ebenso wie das Fahren, zum Gesellschaftsbild und war nichts, was zum Staunen anregte. Bis ins 16. Jahrhundert hinein bedeutete ungewandert auch unerfahren. So war zum Beispiel Klaus ungewandert ein gängiger Ausdruck für einen Tölpel. Erst später wurde diese Form des Lebens, der Mobilität und des Wohnens durch Begriffe wie Abenteuerlust oder Gesetzesfreiheit diskriminiert und ihre sozial integrativen Funktionen, zum Beispiel Handel, Nachrichtenverkehr und Kleinkunst, verloren an Bedeutung. Aus Menschen, die Gesellschaft durch ihre Lebensart mitformten, wurden Menschen am Rande. Im deutschen Sprachraum trugen natürlich auch die Faschisten und Faschistinnen durch ihren Kontrollwahn und ihren Hass gegenüber Andersdenkenden nachhaltig dazu bei.
Das Leben auf Rädern bietet in unserer heutigen veränderten Lebenssituationen viele verschiedene Das Leben auf Rädern bietet in unserer veränderten Lebenssituationen heute vielen Menschen nach wie vor die Möglichkeit zu selbstbestimmten, alternativen, experimentellen und auch ökologischen Wohnen, zu künstlerisch, kulturellem und kostengünstigen Leben und Arbeiten. Im Wagen leben ist wunderschön. Wir machen das alle gerne, so wie es uns gefällt. Am Wagenplatz leben bedeutet für uns ein permanentes Schaffen, eine generationsübergreifende soziale Gemeinschaft, ein bewusstes Leben unter freiem Himmel, einen verwinderten Konsum- und Verwertungszwang, Basteln und Improvisationskünste zu beweisen und noch viel mehr. Wir sind alle Individualistinnen, wohnen in unseren Schneckenhäusern, unseren LKWs, Bau- und Wohnwegen, alleine und doch gemeinsam und gemeinschaftlich.
Wie lange gibt es denn den Wagenburg schon in Wien?
Jetzt gute 1,5 Jahre und mittlerweile ist die Wagenburg jetzt das dritte Mal umgezogen und seit einem Dreivierteljahr befinden wir uns jetzt auf einem Platz im Simmering.
Und wie schaut es da jetzt rechtlich aus? Habt ihr Stress mit Baupolizei oder?
Ja, rechtlich schaut es sehr schlecht aus. Natürlich in Österreich ist es das erste Mal, Leben in Wegen, was ist das? Eine Wagenburg, nicht sehr etabliert, was in anderen Ländern, zum Beispiel weiter oben im Norden, in Deutschland zum Beispiel schon, nicht mehr so zum Denken anregt. Aber wir haben da schon Stress und zwar die Baupolizei wird uns jetzt bald einen Räumungsbescheid zuschicken, weil wir illegal auf diesem Grundstück stehen, obwohl wir dieses privat gemietet haben und auch Miete zahlen.
Genau, und das Problem bei der ganzen Sache ist halt die Widmung, dass Menschen auf einem für eine landwirtschaftliche Nutzfläche gewidmeten Gelände nicht wohnen dürfen, was im Endeffekt uns jetzt unseren gemieteten Platz illegalisiert. Nur ist halt die Frage, wo wir irgendwie in unseren Wegen wohnen können, weil im Endeffekt werden wir immer und überall irgendwie kriminalisiert werden, weil es halt einfach nicht in die Norm passt, so in Wegen zu wohnen. Und ja.
Ja, da kann immer was gefunden werden sozusagen. Aber für uns ist es auch eigentlich ein Wunsch, ein bisschen mehr in die Stadt zu kommen, weil eben, wie gesagt, am Rande leben ist nicht irgendwie das Wahre und wir führen unser Leben eigentlich in Wien und das ist eigentlich schon. Ab und zu wäre es halt schöner, mehr in der Stadt zu sein, mehr im Geschehen und jetzt nicht so abgeschoben am Rand von Wien.
Das heißt, ihr sucht einen neuen Platz?
Genau, wir suchen einen neuen Platz.
Und wie viele Leute seid ihr denn?
An die 20 Menschen im Moment.
Hunde, Kinder auch dabei?
Kinder hin und wieder. Also es gibt Menschen mit Kindern, die Kinder leben nicht permanent dort und Hunde gibt es auch. Und so sogar eine Katze.
gut.
Ja, und jetzt nochmal zu unseren Gästen von der Wagenburg. Setzt ihr eigentlich irgendwelche Aktivitäten, um euch der Öffentlichkeit zu präsentieren?
Ja, also im Frühling werden wir auf jeden Fall irgendwie ein bisschen mehr rausgehen, weil es halt im Winter echt ziemlich kalt draußen ist. Und ja, das wird man dann eh sehen, wie das genau ausschaut. Dann, ja, auf Demos fahren wir hin und wieder mit unserem Piratenschiff, das vielleicht schon irgendwer gesehen hat.
Wir haben ein Montagscafé, also da laden wir immer gern Leute ein. Da haben wir einen Tunnel bei uns, weil wir neben Glashäusern stehen, absurderweise. Haben wir ausgebaut zu einer kleinen Bar und einem Beisel, da kochen wir auch jeden Montag und viele Leute fühlen sich gehindert, am langen Weg da rauszukommen, was auch verständlich ist, aber es ist auch ganz nett am Montag immer so, wenn Leute kommen. Wir haben auch so, fragen eigentlich auch immer wieder recht viele Medien an und so, wo wir halt dann schon sehr zwiegespalten dazu stehen. Manche Leute befürworten das eher, mit öffentlichen, kommerziellen Medien zu arbeiten, andere nicht. Und da wird dann auch immer geschaut in einem wöchentlichen Plenum, wo man dann den Konsens findet und wie dann was gemacht wird. Und so passiert eigentlich recht viel.
Und was schreiben die so über euch?
Grundsätzlich eigentlich immer nur, dass wir eh ganz brave, studierende, arbeitende Leute sind, die sich missverstanden fühlen. Also eigentlich nicht wirklich das, was uns irgendwie hilft. Also es ist halt im Endeffekt immer nur das Gleiche und wir werden halt einfach meistens halt als ganz normale Durchschnittsleute dargestellt, die halt im Wegen wohnen, aber sie vergessen jeglichen politischen Anspruch eigentlich meistens, den wir eigentlich schon haben. Irgendwie. Also...
Und der politische Anspruch, das ist praktisch das gemeinsame Leben, das Andersleben, das experimentelle Leben, oder?
Es ist einfach das selbstorganisierte Leben und das irgendwie akzeptieren zu lassen, dadurch, dass wir halt von mir aus nicht wirklich unsere Heizungen zahlen, unsere Telefonrechnungen oder sonst irgendwas, sondern dass wir halt eben individualisiert leben, so wie wir wollen, in unseren Wegen, so wie wir sie umbauen und das nicht irgendwie vielleicht darüber zu definieren, was für Einbaumöbel wir jetzt haben. Also ich würde sagen, einfach eine alternative Form von Leben, die...
Ja, im Endeffekt geht es halt auch noch um viel mehr, weil es halt in Österreich irgendwie das Thema Wagenplätze, Wagenburgen irgendwie ziemlich irgendwie hinten angereiht wird, weil es halt irgendwie nicht wirklich welche gibt irgendwie, außer halt jetzt die eine seit einer Zeit. Und ja, es ist halt höchste Zeit, dass die Leute in Österreich auch einmal, also die Durchschnittsbevölkerung, sagen wir mal, irgendwie auch einmal irgendwie mitkriegen, was ein Wagenplatz ist und dass wir nicht immer mit Campingplätzen oder ähnlichen irgendwie verglichen werden, weil das sind wir definitiv nicht irgendwie. Und ja, wir haben halt dann echt einen anderen Anspruch und ja.
Auch Belebung von Orten sozusagen, also dass wir jetzt nicht, dass wir halt einfach wissen, okay, es gibt genug leerstehende, brachliegende Flecken, die einfach nicht genützt werden und somit auch ein bisschen einen ähnlichen Anspruch haben mit der Hausbesetzerinnenbewegung.
Habt ihr Kontakt mit Leuten zum Beispiel in Deutschland oder in also anderen Wagenburglern?
Ja, es besteht eigentlich ein ziemlich reger Austausch, was sehr, sehr schön ist eigentlich. Wenn man dann hinfährt und sagt, ja, ey, auch vom Wagenplatz, dann ist es eigentlich ziemlich super. Es kommt auch oft Besuch vorbei, also dass die Leute dann einfach anschreiben und sagen, ja, wir sind von dem Wagenplatz. Oder es kommen so Leute vorbei, die sich für ein paar Tage zu uns stellen. Und das ist eigentlich ziemlich schön, weil somit hat man einen ständigen Erfahrungsaustausch und lernt viel dazu. Man hört von ihnen, also fast alle Wagenplätze haben rechtliche Probleme. In Deutschland sind sie halt schon viel erfahrener. Da gibt es Wagenburgen seit 20, 30 Jahren, die dann wirklich hammertolle Aktionen durchgeführt haben und haben auch viel mitmachen müssen mit Behörden und Polizei, dass sie mehr oder weniger legalisiert in ihrem Leben wegen dürfen.
Ja, legalisierte Wagenplätze gibt es eigentlich hier genau, glaube ich, einen irgendwie, in Deutschland zumindest und sonst überall. Und sonst halt meistens einfach nur geduldet auf halt ein paar Jahre so zwischennutzungsmäßig und nach Ablauf der Zeit muss man sich das dann halt immer wieder neu erkämpfen, dass man dort stehen bleiben darf und ja.
Es gibt auch Vernetzungstreffen von den Wagenplätzen überall, die finden so zweimal im Jahr circa statt, immer auf einem anderen Wagenplatz. Der eine Wagenplatz ruft es dann aus, entweder es ist bei ihm gerade eine prekäre Situation, wo es heißt, hey Leute, wir brauchen gerade Hilfe, wir wollen Druck ausüben, wir wollen halt zeigen, dass wir viele sind und eben gegen gewisse Ungerechtigkeiten ankämpfen und teilweise ist es einfach auch wirklich nur zur Vernetzung und zum Austausch und so weiter.
Zum Freunde kennenlernen.
Genau, zum Spaß haben.
Um nochmal zurückzukommen zum heutigen Thema Vagabundage, seht ihr euch eigentlich in dieser Tradition der Vagabunden, der fahrenden Leute, seht ihr euch so, ist das eure Motivation auch so ein bisschen, so im Wagen zu leben, jederzeit abhauen zu können?
Ist sicher ein ganz netter Aspekt, wenn man einfach die Wohnung von, also wenn einfach deine Wohnung auf vier Rädern ist und du kannst damit mit, keine Ahnung, 80 oder mehr km/h einfach überall hinfahren, denke ich, das ist halt echt ziemlich praktisch. So, und vor allem, wenn man sich halt dann im Wagen halt meistens halt einfach selbst ausbaut und es ist halt einfach total lustig, wenn man einfach sein ganzes Umfeld, wo man halt drin lebt und wo man drin schlaft und wo man drin irgendwie wohnt und wirkt, irgendwie, wenn man es halt alles selbst gebaut hat, ist es halt einfach irgendwie echt was anderes, als wenn man jetzt von einer Wohnung in die andere zieht und dann im Endeffekt halt immer irgendwie das Gleiche ist und ja, das ist halt schon was anderes.
Also auch was Vagabunden meiner Meinung nach haben, ist einfach ein ständiges Improvisieren, weil man halt nicht immer alles zur Verfügung hat, dass man so einfach ziemlich gut lernt mit gewissen, einfach so, ja, dass man so halt irgendwie lernt mit gewissen anderen Sachen auszukommen, das finde ich eigentlich immer recht schön. Es ist ewige Improvisieren und das funktioniert dann und das macht Spaß und einfach auch irgendwie das bewusstere Umgehen mit sämtlichen Dingen, dass man halt einfach seinen Holzofen selbst beheizen muss oder sonst irgendwas. Eben, oder wenn man auf der Straße lebt, dass man einfach auch der Natur viel mehr ausgesetzt ist oder so, dass man jetzt einfach, wenn es kalt ist, ist es kalt und wenn der Wind geht, dann schaukelt die Behausung mit und solche Sachen.
Incarceration of some kind is near. I checked my head, intact with rules. I nearly became a goddamn fool. But I've heard voices, not in the head, out in the air. They call the head through ripped out pickets, through thick and thin. They found our shelter under my skin. Darkest moments in a trap, no end of us. I'm distraught, I'm here. Final frontiers, we gonna mount and maybe no victory left. I'm distraught, but if you stepped on path of sacred art and stuck it out through thick and thin. With undestructible. And so no longer live I in fear. Them are too greedy to pay my asylum bills. This is my life and freedom's my profession. This is my mission throughout the whole flight duration. There is a core and it's hardcore.
savage soul, the savage love is undestructible. Yeah. Darkest moments in a trap still live us. Undestructible. Final frontiers, we're gonna mount. We've made an all victory last. Undestructible. Stepped on top of sacred art and stuck it out. Through thick and thin. Undestructible.
Schon fast die heutige Sendung. Danke bei unseren Gästen von der Wagenburg. Vielleicht könnt ihr noch erklären, wie man euch erreichen kann.
Sehr gerne. Und zwar, es gibt eine Homepage. Auch wir sind online, und zwar wagenplatz.at. Ganz einfach. Da ist auch eine Wegbeschreibung oben und so Berichte und ja, und was wir halt einfach so tun. Und die Wegbeschreibung.
Ja, da steigt man einfach in die U3, fährt nach Simmering und dann in Simmering steigt man in 73A und dann fährt man noch einmal circa eine Viertelstunde und dann ist man in der Bantuchek-Gasse und ja, dann ist da so eine PP-Tankstelle und Felder und ja, so, das sieht man eh nachher schon ein paar Wegen rausschauen irgendwie. Also das Ganze heißt nachher Kimmerl-Gasse Nummer irgendwas, also das ist jetzt keine Hausnummer, sondern ist halt bei Zelle Nummer 1500.
Schön abgedrängt, irgendwas. Weit weg aus der Stadt sozusagen. Aber jeden Montag Wagenplatzcafé, es wäre sehr schön, wenn mehr Leute kommen, sich das anschauen. Und wenn sich auch Leute interessieren, halt in Wegen zu leben, wäre das halt natürlich super schön, wenn wir wachsen könnten.
Jups, gut, danke. Und wir machen zum Schluss auch noch ein bisschen Werbung. Nächstes Wochenende findet in Wien Konferenz und Demo gegen den War on Drugs statt. Demo ist 17 Uhr Freitag, 17 Uhr bei Treffpunkt Praterstern. Konferenz ist Samstag und Sonntag im alten AKH im Uni-Campus. Und am Freitag um 19 Uhr ist im Ammerlinghaus ein Anti-NATO-Infoabend, wo es geht um die Proteste gegen den NATO-Gipfel in Bukarest, Möglichkeit der Teilnahme und Planen von möglichen Soli-Aktionen hier und generell über Aufrüstung und so weiter. Jups, das war's eigentlich von uns.
Ein fettes Programm. Also, lobenswert.
Danke.
Gut.
Gut, also dann unseren Hörern schönes Leben, wild, frei und so weiter. Egal, ob sie jetzt im Bauwagen leben oder nicht, ob sie unterwegs sind oder nicht.
Vielleicht, wenn es nicht fürs Leben klappt, so zumindest für den heutigen Abend. Ich hoffe, die Sendung hat Spaß gemacht. Und so. Also uns auf jeden Fall.
Okay, ciao.
Schmeiß ich das doch noch weg.